Stell dir mal vor, du bewirbst dich auf so einen extrem lukrativen Tech-Job.
Ja, so richtig mit modernem Büro und guten Benefits.
Genau, die Anzeige verspricht dir ein richtig schickes Büro in Südostasien, der Flug wird bezahlt, so dieses komplette traumhafte Expat-Leben halt.
Klingt ja erstmal nach einem absoluten Sechser im Lotto.
Richtig, du nimmst also an, fliegst hin, steigst am Flughafen in so einen bereitgestellten Van und anstatt in diesem versprochenen Startup-Hub landest du plötzlich in einem abgeriegelten, schwer bewachten Komplex.
Irgendwo im Nirgendwo in der Provinz.
Genau, in der kambodschanischen Provinz, um genau zu sein. Man nimmt dir sofort deinen Pass ab.
Heftig.
Und von einer Sekunde auf die andere stehst du komplett unter Zwang. Weißt du, was deine Aufgabe da ist?
Ich fürchte nichts Gutes.
Du musst mit Hilfe von modernster, künstlicher Intelligenz völlig ahnungslose Menschen in Europa oder den USA um ihre gesamten Ersparnisse bringen.
Wahnsinn.
Und wer sich weigert, wird physisch bestraft.
Das ist wirklich, also das ist ein absoluter Albtraum.
Absolut. Und damit herzlich willkommen bei Prompt mich mal. Wenn wir hier bisher über künstliche Intelligenz gesprochen haben, dann ging es ja oft um, ja, so Effizienzdinge, oder?
Ja, genau, um das Zusammenfassen von endlosen Meetings oder das Schreiben von Code und sowas.
Genau. Aber jede revolutionäre Technologie baut halt auch immer eine komplett neue Infrastruktur für diejenigen auf, die sich außerhalb unserer Gesetze bewegen.
Das vergessen wir leider viel zu oft.
Und genau deshalb stürzen wir uns in unserer heutigen Untersuchung auf eine wirklich detaillierte Analyse eines kürzlich zerschlagenen Netzwerks im Raum Phopet in Kambodscha.
Ein extrem wichtiges Thema.
Unser Ziel für diesen Deep Dive ist klar. Wir wollen die mechanischen und vor allem auch die psychologischen Ebenen moderner Cyberkriminalität mal so richtig aufdröseln.
Wir schauen uns also an, wie diese organisierten Syndikate große Sprachmodelle einsetzen.
Genau. Und zwar nicht nur als Werkzeug am Opfer, sondern wirklich als Rückgrat eines, ich sag mal geradezu, industriellen Apparats.
Bis tief in die eigene Personalverwaltung hinein.
Richtig. Also lass uns das mal systematisch angehen. Wo fangen wir an?
Also dieser Fall ist deshalb so ein massiver Wendepunkt, weil er uns zwingt, unsere bisherigen Vorstellungen von Cyberkriminalität mal komplett über Bord zu werfen.
Das klassische Bild vom bösen Hacker stimmt da nicht mehr so ganz, ne?
Genau. Wir haben es hier absolut nicht mehr mit dem sprichwörtlichen einsamen Hacker im dunklen Keller zu tun. Der Ausgangspunkt für diese Untersuchung war übrigens ein Hinweis des Messenger-Dienstes WhatsApp.
Ah, okay. Die haben also irgendwas Verdächtiges bemerkt.
Richtig, die haben ungewöhnliche Muster erkannt. Und als die Ermittler dieses Netz in Kambodscha dann aufdröselten, fanden sie eine Matrix-Organisation vor, die erschreckend professionell strukturiert war.
Krass. Was war denn das Auffälligste bei der Analyse?
Was bei den Daten sofort ins Auge stach, war wirklich die schiere Breite der Operation. Historisch gesehen hatten Betrügergruppen ja immer so eine Spezialität, weißt du?
Ja, die einen machen den Enkeltrick, die anderen irgendwelche Phishing-Mails.
Exakt. Diese Gruppe hier operierte aber völlig agnostisch gegenüber der eigentlichen Masche.
Warte, da muss ich mal kurz reingrätschen. Das musst du mir genauer erklären.
Also die haben Anlagebetrug mit Kryptowährungen gemacht, parallel dazu diesen romantischen Liebesbetrug, sogenannte Romance Games,
Okay, wow.
dann noch falsche Glücksspielplattformen und obendrauf geben sie sich auch noch als Strafverfolgungsbehörden aus, die fiktive Strafen eintreiben. Alles gleichzeitig.
Das ist ja der Wahnsinn. Wenn ich sowas als legitimes Startup aufbauen wollen würde, da bräuchte ich für jede dieser Sparten komplett unterschiedliche Abteilungen.
Ja, eigene Skripte, spezifisch geschultes Personal, alles.
Das hier zeigt doch einen unfassbaren logistischen Overhead. Wie bewältigt so eine kriminelle Organisation diese ständigen Kontextwechsel, ohne da im totalen Chaos zu versinken?
Die Antwort liegt eben genau in der Architektur der Technologie, die sie nutzen. Die KI fungiert hier als so eine Art verbindende Infrastruktur, die diesen ganzen Overhead einfach eliminiert.
Das heißt, die müssen gar keine Experten mehr ausbilden.
Genau. Die Analyse zeigt, dass sie große Sprachmodelle als zentrale Steuerungseinheit nutzen. Die KI passt sich völlig dynamisch an das jeweilige Opfer an.
Okay, aber da sitzt doch noch ein echter Mensch vor dem Rechner, oder?
Ja, der Operator am Rechner gibt aber quasi nur noch ganz grobe Parameter vor. Das KI-Modell wechselt dann nahtlos von der Rolle eines Kryptobrokers in die eines verliebten Arztes im Ausland.
Weil die ganze Persona schon im Prompt steckt.
Exakt. Das gesamte Hintergrundwissen und der spezifische Tonfall sind im sogenannten System Prompt der KI verankert.
Okay, an diesem Punkt müssen wir ein bisschen tiefer in die Technik gehen, dass diese Sprachmodelle jetzt Texte ohne Grammatikfehler schreiben können, das wissen wir.
Ja, das ist mittlerweile wirklich ein alter Hut.
Eben. Und wer sich heute noch auf schlechtes Deutsch als rote Flagge verlässt, der ist ja ohnehin nicht mehr auf dem neuesten Stand.
Leider wahr.
Aber mich interessiert die Pipeline dahinter. Wie bauen die das in der Praxis auf? Ich meine, die nutzen doch sicherlich nicht einfach ein reguläres Fenster im Browser und kopieren da mühsam Texte hin und her, oder?
Nee, absolut nicht. Das wäre viel zu ineffizient. Und außerdem würden die Sicherheitsrichtlinien der großen Anbieter sowas ja ziemlich schnell blockieren.
Stimmt, die haben ja Filter.
Genau. Die Ermittlungen zeigen, dass diese Netzwerke hochentwickelte, wirklich voll automatisierte Pipelines nutzen.
Okay, wie muss man sich das technisch vorstellen?
Die greifen oft auf leistungsstarke Open-Source-Modelle zurück. Die hosten sie dann einfach auf ihren eigenen lokalen Servern.
Ah, schlau, um diese ganzen API-Sperren zu umgehen, ne?
Richtig. Oder sie nutzen sehr komplexe Proxy-Netzwerke, um kommerzielle Modelle durch sogenannte Jailbreaks von ihren ethischen Leitplanken zu befreien.
Krass.
Aber das Faszinierendste und eigentlich auch das Gefährlichste ist die Orchestrierung verschiedener KI-Dienste. Dieses Textmodell läuft nämlich nicht isoliert.
Das heißt, sie koppeln das Sprachmodell direkt an noch ganz andere Werkzeuge.
Ganz genau. Die Text-KI analysiert in Echtzeit den Chatverlauf mit dem Opfer. Dann extrahiert sie völlig automatisch strukturierte Daten.
Also sowas wie den Namen des Opfers oder eine Summe?
Genau. Namen, ein erfundenes Datum, Geldbeträge. Und dann triggert sie über eine Schnittstelle direkt einen Bildgenerator.
Wahnsinn!
Binnen Sekunden spuckt das System dann einen perfekt gefälschten Reisepass aus. Oder ein offiziell aussehendes juristisches Mahnschreiben.
Oder diese Anlagebestätigungen.
Genau. Eine Aktienkaufbestätigung. Wir sprechen hier sogar von KI-generierten Benutzeroberflächen.
Warte mal, das heißt, das Opfer sieht nicht nur einen guten Text?
Nein, das Opfer klickt auf einen Link und sieht eine komplett gefälschte Kryptohandelsplattform. Und die wurde in Echtzeit nur für dieses eine Opfer generiert.
Okay, das ist ja eine regelrechte Generierungsmaschinerie. Also wenn mir jemand einen amtlichen Ausweis schickt und parallel noch so ein Live-Dashboard mit meinem angeblichen Kontostand, da schaltet das menschliche Gehirn ja fast zwangsläufig auf Vertrauen.
Genau darauf bauen die. Das ist psychologisch extrem schwer zu durchschauen, selbst für kritische Menschen.
Wenn wir jetzt also wissen, dass die diese supermächtige Infrastruktur im Hintergrund haben, wie läuft denn der eigentliche Angriff ab? Die Analyse spricht da ja von so einem sehr strukturierten Modell, richtig?
Ja, absolut. Die Auswertung dieser beschlagnahmten Systeme hat eine Art didaktische Architektur zutage gefördert. Die wird intern in drei Phasen unterteilt.
Okay, welche sind das?
Das sind Ping, Zing und Sting.
Okay, Ping, Zing, Sting. Lass uns das mal schrittweise zerlegen. Phase 1, der Ping. Ich vermute mal, das ist so das anfängliche Auswerfen des Netzes.
Genau das. Das ist die Automatisierung der Kontaktaufnahme. Die KI durchforstet Social-Media-Plattformen, Dating-Apps oder auch einfach nur riesige Listen von geleakten Telefonnummern.
Mhm.
Das System erstellt dann völlig automatisch diese gefälschten Profile. Die wirken durch KI-generierte Bilder und ganz plausible Biografien total legitim.
Und dann schreiben die Leute an?
Richtig. Dann sendet das System einfach mal tausende hochgradig personalisierte Erstnachrichten über Messenger wie Telegram oder WhatsApp ab.
Okay, hier muss ich aber sofort mal reingrätschen. Wenn ich als Betrüger zehntausende solcher Pings pro Tag aussende, das erzeugt doch unweigerlich eine gewaltige Rücklaufquote, oder?
Ja, natürlich.
Ich meine, selbst wenn nur 1 oder 2% der Leute antworten, da habe ich doch als Betrüger plötzlich hunderte aktive Chats. An dem Punkt bricht doch jedes System für einen menschlichen Operator zusammen.
Exakt, das ist das Problem, das Sie gelöst haben.
Wie skaliert man denn bitte Empathie und Aufmerksamkeit, wenn da hunderte Opfer gleichzeitig glauben, sie hätten so eine ganz intime, exklusive Unterhaltung?
Das bringt uns eben direkt in diese Phase 2. The Thing.
Ah, The Thing.
Genau. Das ist der Moment, in dem die Technologie ihre volle manipulative Kraft entfaltet. Die KI fungiert hier quasi als so ein digitaler Souffleur, der dem Operator in Echtzeit ins Ohr flüstert.
Verstehe. Das Sprachmodell weiß also noch genau, worum es geht.
Richtig. Es verwaltet das sogenannte Kontextfenster für jedes einzelne Opfer. Es erinnert sich, dass Opfer A angeblich einen kranken Hund hat.
Oh Gott.
Und Opfer B gerade mühsam für die Rente spart. Der Operator vor dem Bildschirm muss sich das überhaupt nicht mehr merken.
Er tippt quasi nur noch ab oder lässt die KI direkt antworten?
Genau, die KI formuliert die Antworten und injiziert ganz gezielt psychologische Trigger.
Das heißt, die Maschine berechnet in dem Moment den optimalen emotionalen Hebel?
Ja, sie analysiert das Sentiment, also die Stimmung, in den Antworten des Opfers und passt ihre Strategie permanent an.
Hast du da mal ein konkretes Beispiel aus der Analyse?
Klar. Wenn das Modell merkt, dass das Opfer anfängt zu zögern, weckt es beispielsweise Gier. Dann rechnet es exponentielle, risikofreie Renditen vor.
Oder es macht so künstlichen Druck, ne?
Genau. Das ist so ein klassisches Muster, das in den Daten gefunden wurde. Künstliche Dringlichkeit. Das System simuliert dann eine ablaufende Frist.
Dieses Angebot gilt nur noch für 20 Minuten, sowas in der Art.
Richtig, es generiert dann eine Nachricht, dass ein fiktiver Bonus für eine Einzahlung in genau 2 Stunden verfällt.
Das setzt die Leute enorm unter Stress.
Absolut. Und parallel dazu isoliert die KI das Opfer. Sie argumentiert dann so ganz charmant, aber bestimmend, warum man diese tolle Investition oder diese neue Beziehung besser vor Freunden und Familie geheim halten müsse.
Wow. Die perfekte Isolation. Das ist psychologisch so clever. Wenn niemand aus dem Umfeld eingreifen oder warnen kann, dann schnappt die Falle halt ungestört zu.
Genau so ist es.
Was uns vermutlich zur dritten Phase bringt.
Richtig. Phase 3. The Sting. Das Abkassieren.
Da geht's dann ans Geld.
Genau. Hier gipfelt diese ganze psychologische Vorarbeit in einer sehr konkreten Handlungsanweisung. Die Opfer werden dann angewiesen, sogenannte Aktivierungsgebühren zu zahlen.
Oder halt Geld auf diese ganzen Krypto-Wallets zu transferieren.
Genau. Und weil die KI in der vorherigen Phase das Dashboard von dieser gefälschten Handelsplattform schon so manipuliert hat, dass das Opfer glaubt, es hätte bereits massive Gewinne erzielt.
Ach, dann fällt die Hemmschwelle für weitere Überweisungen natürlich total.
Richtig, die Leute denken, sie sind schon reich. Als Beweis fordern die Scammer dann teilweise sogar Screenshots von den getätigten Überweisungen an.
Wahnsinn. Um was für Summen geht es da?
Die Ermittlungen zeigen, dass einzelne Opfer in dieser Phase binnen weniger Tage Summen im 6-stelligen Bereich verloren haben.
Das ist so bitter. Also wenn du als Hörer bisher dachtest, dass das hier so eine kühle, rein technische Analyse über Cybersicherheit ist, dann schnall dich jetzt mal an.
Ja, jetzt wird's leider wirklich düster.
Denn jetzt verlassen wir diesen digitalen Raum ein bisschen und es wird absolut existenziell. Wir haben ja vorhin über die Menschen am anderen Ende der Leitung gesprochen, ne?
Über die Operator.
Genau. Wir haben im Kopf ja immer noch dieses Bild des raffinierten, bösartigen Betrügers, der sich freut, wenn er Geld abgreift. Aber die Realität in diesem Netzwerk in Kambodscha zeichnet ein Bild, das mich beim Lesen der Analyse wirklich fassungslos gemacht hat.
Ja, das ist der Bereich, in dem diese Aufarbeitung ihre weitreichendste gesellschaftliche Dimension erreicht, finde ich.
Absolut.
Die Analyse dieser Server legte nämlich nicht nur die Kommunikation nach außen offen, also zu den Opfern,
sondern
auch den gesamten internen administrativen Schriftverkehr des Syndikats. Diese Organisationen haben die KI quasi als ihre eigene automatisierte Personalabteilung genutzt.
Also als HR-System?
Ja, als klassisches HR-System.
Okay, aber warte, warum? Das leuchtet mir konzeptionell nicht sofort ein. Ich meine, wenn ich ein brutales kriminelles Syndikat bin, da brauche ich doch keine Software für interne Ankündigungen oder Mails. Da brülle ich meine Befehle einfach durch den Raum oder setze sie mit Gewalt durch. Welchen Zweck erfüllte eine KI-Management?
Der Schlüssel liegt hier in der Zusammensetzung der Arbeitskräfte und in der Skalierung der Ausbeutung. Die Menschen, die dort an den Tastaturen sitzen, kommen aus verschiedensten Ländern.
Ah, die sprechen gar nicht alle die gleiche Sprache.
Genau. Es sind in vielen Fällen Opfer von Menschenhandel aus China, Indien, den Philippinen, Vietnam. Die Syndikate haben also ein massives Sprachbarriereproblem.
Und da hilft die KI.
Sie nutzen große Sprachmodelle, um Anweisungen, Schulungsmaterialien für diese neuen Scams und auch Disziplinmaßnahmen absolut fehlerfrei und in Echtzeit in Dutzende Sprachen zu übersetzen.
Das ist so perfide.
Aber es geht noch weiter. Die KI baut eine Art kaltes, bürokratisches Exoskelett um die eigentliche physische Gewalt auf.
Ein bürokratisches Exoskelett, das musst du kurz konkretisieren. Was genau stand denn in diesen internen Dokumenten?
Also, das System generierte zunächst mal diese ganzen betrügerischen Stellenausschreibungen, um diese Menschen überhaupt erst nach Poipet zu locken.
Das Beispiel vom Anfang mit dem tollen Tech-Job.
Genau, mit dem Versprechen auf legale Tech-Jobs. Sobald die Opfer dann im Komplex gefangen waren, wurde ich KI genutzt, um extrem akribische Aufzeichnungen über sie zu führen.
Was für Aufzeichnungen?
Die Ermittler fanden da automatisierte Tabellen und übersetzte Memos über sogenannte Mitarbeiterschulden, über systematische Gehaltsabzüge für vermeintliche Fehler.
Oh wow.
Und auch Diskussionen über abgelaufene Visa und drohende Abschiebungen.
Sie nutzen die KI also, um so ein formelles, fast schon steriles Firmenkonstrukt zu simulieren, das in Wahrheit nichts anderes als Schuldenknechtschaft ist.
Exakt, das ist der Kern. Es gab in diesen übersetzten Chatprotokollen der Manager ganz explizite Erwähnungen von physischen Inhaftierungen innerhalb dieser Gebäudekomplexe.
Das ist so schrecklich.
Es wurde minutiös dokumentiert, wie Fluchtversuche der Mitarbeiter bestraft wurden.
Also die Person, die dir auf Telegram diese perfekten, KI-optimierten Nachrichten schickt, um an dein Geld zu kommen,
ja,
die sitzt in vielen Fällen selbst in einem bewachten Raum, ihrer Papiere beraubt und versucht da völlig verzweifelt, eine erfundene Schuld bei ihren Peinigern abzuarbeiten, um körperlicher Gewalt zu entgehen.
Genau das ist die grausame Realität dahinter.
Das dekonstruiert ja die gesamte Debatte, die wir üblicherweise so über Cyberkriminalität führen. Es ist eben nicht mehr nur ein technisches Sicherheitsproblem.
Oder eine reine Frage des Verbraucherschutzes, richtig?
Es ist im Kern eine massive Menschenrechtskrise. Die Ausbeutung des Opfers am Bildschirm wird eigentlich nur durch die physische Ausbeutung des Menschen an der Tastatur überhaupt erst ermöglicht.
Und genau diese Verflechtung macht die Bekämpfung jetzt auch so unendlich komplex.
Weil man nicht einfach einen Server abschalten kann.
Genau. Die Behörden können Konten sperren oder Server vom Netz nehmen, klar. Aber die Analyse der zerschlagenen Operation zeigt halt, dass diese Syndikate extrem resilient sind.
Mhm.
Wenn eine API blockiert wird, dann migrieren die innerhalb von wenigen Stunden auf ein lokales Open-Source-Modell.
Die Technologie ist für die also keine Spielerei mehr, sondern das absolute Fundament.
Genau, das Fundament ihres Geschäftsmodells. Ohne die KI würde dieser gesamte Turm aus Mehrsprachigkeit, Skalierbarkeit und diesen perfiden Illusionen sofort in sich zusammenstürzen.
Wir nähern uns jetzt dem Ende unserer heutigen Untersuchung. Und wir haben da ja eine massive Menge an Konzepten durchpflügt, von den automatisierten API-Pipelines über diese Pink-Zink-Stink-Psychologie bis hin zu diesem digital verwalteten Menschenhandel.
Ein ziemlich schwerer Brocken heute, ja.
Wenn wir diese Analyse jetzt auf ihre absolute Essenz komprimieren, was sind so die unverhandelbaren Kernaussagen, die man hier einfach verstanden haben muss?
Es kristallisieren sich eigentlich zwei zentrale systemische Erkenntnisse heraus.
Okay, Nummer eins.
Die erste betrifft die Evolution der Kriminalität. Moderne Scam-Netzwerke operieren mittlerweile als hochgradig diversifizierte Franchise-Unternehmen.
Sie machen also alles gleichzeitig.
Genau. Sie beschränken sich nicht mehr auf einen Vektor, sondern nutzen KI, um parallel über unzählige Kanäle opportunistisch anzugreifen. Die Technologie löst für sie komplett das Problem der Skalierung.
Verstehe. Und die zweite Erkenntnis?
Die zweite und meines Erachtens weitaus wichtigere Erkenntnis. Die Trennung zwischen der digitalen und der physischen Welt, die existiert in der organisierten Kriminalität einfach nicht mehr.
Die verschwimmt komplett.
Total. Digitaler Betrug in Europa und analoger Menschenhandel in Südostasien sind mittlerweile untrennbar miteinander verbundene Zahnräder ein und derselben Maschine.
Das heißt, Techniklösungen allein reichen nicht.
Genau. Um dieses System zu Fall zu bringen, reicht es eben nicht, Firewalls hochzuziehen oder KI-Richtlinien zu verschärfen. Man muss wirklich die physischen Netzwerke und die reale Infrastruktur der Syndikate zerstören.
Ja. Technologie existiert halt nie in so einem luftleeren Raum. Sie ist immer nur ein Verstärker für unsere besten Ideen, aber leider eben auch für die dunkelsten menschlichen Abgründe.
Da sagst du was Wahres.
Bevor du jetzt da draußen deinen Tag fortsetzt oder ins nächste Meeting gehst, möchte ich dir zum Abschluss noch einen Gedanken mitgeben. Etwas, das über diese spezifische Analyse hinausgeht.
Mhm.
Wir sehen hier heute, dass künstliche Intelligenz bereits jetzt die Standardinfrastruktur für industrialisierten Betrug ist. Und die Ergebnisse, also die Texte, die Bilder, die Stimmen, die sind ja faktisch nicht mehr von echter menschlicher Interaktion zu unterscheiden.
Der Turing-Test ist im Grunde tot.
Genau. Wenn das die Realität von heute ist, wie werden wir dann in vielleicht 3 oder 5 Jahren im Internet überhaupt noch beweisen können, dass wir mit einem echten, wohlwollenden Menschen sprechen?
Das ist die ganz große Frage.
Werden wir unser gesamtes Konzept von Vertrauen im Netz grundlegend neu erfinden müssen? Vielleicht brauchen wir bald zwingend kryptografische Beweise für unsere eigene Menschlichkeit, bevor wir überhaupt noch an einem digitalen Diskurs teilnehmen können.
Ein extrem spannender und auch beängstigender Gedanke.
Ein Gedanke, der unsere digitale Zukunft maßgeblich bestimmen wird, da bin ich mir sicher. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, liebe Hörerin und lieber Hörer, für deine Zeit und deine Bereitschaft, dich auf dieses schwere, aber einfach so essentielle Thema einzulassen.
Ja, danke fürs Zuhören.
Bleib neugierig, hinterfrage immer kritisch, was du online siehst, und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch bei unserer nächsten Untersuchung wieder einschaltest, um gemeinsam mit uns hinter die Kulissen der Technologie zu blicken. Mach's gut!